Beten wir noch, jemand von uns bitte. Kapitel 17, haben wir jetzt zwei, Kapitel 17 und 18 haben wir zwei Abschnitte. Zuerst, es geht um den, in diesem ersten Nachwort, Kapitel 17 und 18, geht es um den Verfall des levitischen Priestertums. Da haben wir zwei Abschnitte, eines ist Kapitel 17 und eines ist Kapitel 18. In Kapitel 17 haben wir die Vorgeschichte. Und in Kapitel 18 haben wir die Hauptgeschichte. Da geht es darum, dass der Stamm Dan den Götzendienst einführt als feste Einrichtung. Und er verwendet die Leviten. Er verwendet einen Leviten als Priester und in dem Götzenkult, den er eingerichtet hat. Und das zeigt, wie tief das levitische Priestertum als solches verfallen ist. Hier ist natürlich ein Extrembeispiel gezeigt. Es war nicht immer so schlimm in jeder Zeit und in jedem Gebiet Israels. Aber hier wird ein Extrembeispiel gezeigt, um zu zeigen, wie weit es gekommen ist. Weil die Theokratie nicht mehr akzeptiert wurde. Deshalb dieser Satz, es gab keinen König in Israel. Weil Gott nicht mehr König sein durfte in den Herzen und in den einzelnen Stämmen und Familien und Einzelpersonen. Deshalb verfällt auch das Priestertum. Da haben wir jetzt zuerst, also in der Vorgeschichte, da haben wir, dieses Kapitel 17 ist wiederum eingeteilt in zwei Unterabschnitte. In den Versen 1 bis 6. Micha, ein Mann aus dem Stamme Ephraim, aus dem Bergland Ephraim. Micha, seine Mutter, er stiehlt seiner Mutter das Geld. Ja? Und dann gibt er es wieder zurück. Und sie weiht dann das gestohlene Geld dem Herrn, damit ihr Sohn einen Götzen damit herstelle. Also man sieht, wie schlimm es eigentlich schon geworden ist. Ein Götzen wird hergestellt, also dieser Mann macht dann den Götzen und dann nimmt er einen seiner Söhne und macht ihn zum Priester, kurzerhand. Der ist kein Levit, sondern ein Ephraimiter. Und nachher, ab Vers 7 bis Vers 13, nachher kommt ein Levit auf Besuch und dann heuert er diesen Leviten an als seinen Priester in seinem Götzen. Persönlichen Götzenschrein, den er da gebaut hat. Und er freut sich, jetzt habe ich auch einen Priester, der Herr ist wunderbar, der gibt mir auch sogar noch einen Priester für mein Haus, herrlich. So weit kommt es, oder? Dann dankt er noch dem Herrn dafür. Ja? Natürlich sehen wir da diese Parallelen, die gibt es heute auch. Oder? Man geht nicht mehr nach den Prinzipien der Schrift, aber man denkt immer wieder an den Herrn und man möchte ja schon, schließlich möchte man auch den Segen des Herrn haben. Und dann interpretiert man etwas als, das ist vom Herrn, oder? Und es ist gar nicht vom Herrn, weil man die biblischen Prinzipien verlassen hat. Das ist also auch wieder ganz aktuell, was hier berichtet wird. Lesen wir zuerst den Vers 1. Und es war ein Mann vom Bergland Ephraim, sein Name war Micha. Also wenn man Micha heißt, dann sollte man schon in der Lage sein, etwas sagen zu können von dem wunderbaren Gott, oder? Denn Micha, was heißt Micha? Wer ist wie der Herr? Wer ist wie Yahweh? Gibt es einen herrlicheren als Yahweh? Wer ist so wie Yahweh? Niemand natürlich. Also wer so einen Namen hat, der sollte von der Einzigartigkeit Yahwehs erzählen können. Unvergleichlich ist Gott und seine Gnade ist einzigartig. Aber dieser Micha, der ist gar nicht zufrieden mit der Einzigartigkeit Yahwehs. Der hat jetzt eine Götzensammlung in seinem Haus. Das ist teuer, wenn man so viele Götzen hat zu Hause, das kostet Geld. Da braucht man Geld. Ja, wo kriegt man das Geld her? Die Mama hat Geld, da kann man ja das Geld stehlen. Er sagte zu seiner Mutter, die 1100 Schekel Silber, die dir genommen worden sind, worüber du einen Fluch getan hast und auch vor meinen Ohren geredet hast, siehe, das Silber ist bei mir, ich habe es genommen. Also die Mutter hat gesagt, jemand hat mir das Geld gestohlen, verflucht sei er. Er hat einen Fluch ausgesprochen. Und jetzt sagte ihr, ich bin derjenige. Ein äußerer Schein von Frömmigkeit ist da, aber völlig ohne Kraft und eine komplette geistliche Blindheit. Im Christentum gab es das immer wieder, in der Geschichte des Christentums auch. Man hat zum Beispiel die Gebote Gottes verändert, die 10 Gebote Gottes. Die Katholiken haben das 2. Gebot einfach gestrichen, weil da steht was von Bildern, oder? Und dann haben sie es einfach gestrichen. Haben das 2. Gebot rausgenommen und haben die Reihenfolge anders gesetzt. Das heißt ja kein Bildnis machen. Das existiert nicht, dieses Gebot in der katholischen Kirche. Und aus dem 10. haben sie dann 2 gemacht, weil sie brauchten ja 10, oder? Ja, ist nicht der einzige Fall, wo einfach über das Wort Gottes hinweggegangen wird. Das ist nur ein krasses Beispiel. Ja, der sagte zu seiner Mutter, der Fluch, den du ausgesprochen hast, das ist ein Hinweis auf 3. Mose 5, Vers 1. Da gibt es ja einen Fluch. 3. Mose 5, Vers 1 möchte ich kurz vorlesen. Oder da ist die Rede von dem Fluch. Wenn jemand dadurch sündigt, dass er die Stimme des Fluches hört. Also jemand hat irgendwas gestohlen oder so weiter und der andere hat geflucht. Ja? Und wenn jetzt jemand dadurch sündigt, dass er die Stimme des Fluches hört und er war Zeuge, dann muss er ein Opfer darbringen. Hier hat also die Mutter den Fluch ausgesprochen, der Sohn hat es gehört, worüber du den Fluch getan hast und auch vor meinen Ohren geredet hast. Ja. Siehe, das Silber ist bei mir. Ich habe es genommen. Und er gab ihr die 1100 Schekel Silber zurück. Und seine Mutter sagte, das Silber hatte ich von meiner Hand Yahweh geheiligt für meinen Sohn, um ein Götzenbild, ein Gottesbild und ein gegossenes Bild zu machen. Und nun gebe ich es dir zurück. Das war Diebstahl, der wird aber nicht zur Verantwortung gezogen. Das gestohlene Geld wird jetzt dafür verwendet, einen Götzen zu machen. Das wird Gott geweiht. Also die Mutter brachte dem Herrn Silber dar, um daraus etwas zu machen, was dem Herrn zutiefst verabscheut. Was nützt die Hingabe, wenn man dem Herrn etwas gibt, was er gar nicht haben will? Und er gab das Silber seiner Mutter zurück und seine Mutter nahm 200 Schekel Silber und gab sie dem Goldschmied und der machte daraus ein Gottesbild und ein gegossenes Bild, also ein Götzenbild und ein gegossenes Bild. Michas Mutter, also handelt hier gräuelhaft. Man kann sich das gut vorstellen, oder wenn wir so ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel jetzt, da ist ein Ehepaar, ja, oder von mir aus, ich sage meiner Frau, meine Frau hat Geburtstag, oder? Und ich sage, was möchtest du denn gern zum Geburtstag? Also ich würde gerne eine Schachtel Mangerie schenken. Oder hättest du lieber Blumen? Dann sagt sie, nein, lieber Blumen. Sag ich, okay. Ja. Und dann kommt der Geburtstag und ich bringe eine Schachtel Mangerie. Bitteschön, dann sagt sie, ja, aber du wolltest mir doch die Blumen schenken, oder? Sag ich, ja, aber ich habe eigentlich Moscherie lieber. Da schenkst du mir jetzt also das Geburtstagsgeschenk, damit du was davon hast. Man schenkt dem Herrn was, damit man selber was davon hat. Aber was dem Herrn gar nicht gefällt. Gibt es sowas auch im Christentum? Man sagt, wir tun den Herrn anbeten. Okay, wir tun jetzt den Herrn anbeten. Ja, wie soll man den Herrn anbeten? Ja, was gefällt uns? Oh, diese Musik und dieses Lied, das gefällt uns. Mit dem tun wir Gott anbeten. Ja? Und dann betet man eigentlich sich selbst an, oder? Aber das gefällt mir so gut. Ach, ist das Anbeten schön. Ah, das ist herrlich. Diese Anbetungsstimmung, das ist wunderbar. Oder? Man meint aber sich selber. Ja? Man hat nicht Gott im Auge. Das ist heute im Christentum weit verbreitet. Ja? Man macht Lobpreis-Gottesdienste, wo man eine halbe Stunde sich selbst anbetet mit diesen schönen Liedern. Ah, sie sind einfach herrlich. Da gibt es ein Liederbuch, das heißt, es ist schön, Herr, dir zu danken. Das ist der Titel vom Liederbuch. Das ist auch das Problem des Liederbuches. Ich bin im Mittelpunkt. Es ist so schön, Herr, dir zu danken. Was ist denn der Sinn des Dankens, dass es so schön ist? Das schöne Gefühl, das ich habe, wenn ich Danke sage. Der Sinn vom Danken ist ganz was anderes. Der Sinn der Anbetung ist ganz was anderes. Hier wird etwas gemacht, der Mensch macht etwas für sich selbst. Und das ist hier sogar was ganz Schlimmes. Hier ist es so ein Götzenbild. Aber wir haben auch unsere persönlichen Götzen. Jeder hatte in Israel seine persönlichen Götzen auf dem Bücherregal stehen. Und die hießen Teraphim, Hausgötter. Ja? So kleine Götzen. Und auch im Neuen Testament gibt es Hausgötter. Nicht wirkliche Statuen, sondern im Herzen. Ja. Naja, eine Bewertung, ist das keine Bewertung? Es war kein König in Israel. Viermal wird es gesagt, viermal in diesen vier Kapiteln oder fünf Kapiteln. Es gab keine König in Israel und jeder tat, was in seinem Herzen, was ihm recht, in seinen Augen recht war. Also ich denke, das ist schon eine Bewertung. Aber, ja. Na jedenfalls, da ist jetzt dieses Götzenbild im Haus des Micha. Vers 5, und der Mann Micha hatte ein Gotteshaus und er machte ein Ephod und Teraphim. Das sind diese Hausgötzen, oder? Teraphim. Die kleinen Götzenfiguren. Ein Ephod, das ist so ein Rock, ein Leibrock, ein Priesterrock. Wahrscheinlich besonders verziert. Also hier, er macht sich einen kleinen Tempelchen, hat er Bilderverehrung, Götzendienst. Also es ist eine Frömmigkeit, die hier dargestellt wird, aber Götzenkult. Der weihte einen von seinen Söhnen und er wurde sein Priester. Hier wiederum, er fragt nicht nach Gottes Wort, er fragt nicht nach den Prinzipien der Schrift. Er denkt sich, das wäre schön, zu einem Götzenhaus brauchen wir ja auch einen Priester. Und da hat er einen jungen Mann in seinem Haus, seinen Sohn, den könnte man eigentlich da gerade einsetzen. Es wird gar nicht Gottes Wort gefragt. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Man fragt nicht nach Gott und seiner Königsherrschaft. Trachte zuerst nach seiner Königsherrschaft, das gibt es hier nicht. Theokratie funktioniert nur, wenn wir am Wort Gottes hängen. Wenn wir persönlich das Wort Gottes studieren, wenn wir wirklich den Herrn fragen, Herr, wie steht es eigentlich geschrieben? Was sagst du? Und nicht nach unseren eigenen Traditionen leben. Nicht ein Gott unserer Gedankenwelt. Theokratie funktioniert nur, wenn wir Gott und seine Gedanken besser kennenlernen, wenn wir ihn persönlich bewundern und gehorchen und auch ihm ähnlicher werden in unserem Leben. Es funktioniert nur, wenn wir ihn täglich erfahren, wenn wir eine persönliche Erfahrung haben mit unserem Gott. Sonst bleibt das alles nur Schein und Tod. Ja, und jetzt in Vers 7, Micha heuert jetzt sich einen Leviten als Priester an. Es war da ein junger Mann aus Bethlehem Juda, vom Geschlecht Juda, der war ein Levit und hielt sich dort auf. Also zuerst hat der Micha den eigenen Sohn als Priester genommen, aber jetzt kommt ein Levit auf Besuch. Und der Mann zog aus der Stadt aus Bethlehem Juda, um sich aufzuhalten, wo er es treffen würde. Wohin? Ja, man geht aufs Geratewohl. Die Leviten hatten kein Erbteil. Es gab kein Erbland Levi, sondern die Leviten waren in Levitenstädten verteilt. Und da gab es in Juda auch Levitenstädte. Und von daher, der kommt halt dann aus dieser Gegend. Hielt sich dort auf und der Mann zog aus der Stadt aus Bethlehem Juda, um sich aufzuhalten, aufs Geratewohl hin, wo er halt hinkommen würde. Und als er seines Weges zog, kam er in das Bergland Ephraim zum Haus Michas. Dieser Levit also wohnt nicht in seiner Levitenstadt, der hat seinen Platz verlassen. Man fragt sich, warum hat er seinen Platz verlassen? Gott hat genau die Leviten, im Buch Josua haben wir die aufgezählt, ich weiß sie nicht auswendig, aber im Land Juda gab es auch solche Levitenstädte. Und der verlässt die Levitenstadt und man fragt sich, warum verlässt er denn die Levitenstadt? Warum verlässt er seinen Platz? Steht nicht da, warum. Die Leviten mussten ja auch leben von den... Bitte.
Hier in Vers 7 steht, es war ein junger Mann. Kann man ungefähr sagen, wie alt er war jetzt von den Worten? Also war er jetzt Mitte 30 oder war er Anfang 20? Oder weil er später noch gesagt wird, wie soll es mein Vater sein?
Wenn ich mich recht erinnere, dann müsste mir das jetzt, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich habe das einmal, man kann das studieren, dieses Wort junger Mann. Wenn ich mich recht erinnere, ist der junge Mann bis 40. Aber ich kann es jetzt nicht beweisen. Aber also junger Mann bei den Juden ist ein anderer Begriff, wie wir haben von junger Mann. Also bei uns ist für einer, der 40 ist oder 35 ist, dann sagt man eigentlich nicht junger Mann. Aber auch bei den Griechen, auch im Griechischen, in der griechischen Sprache ist ein junger Mann, der kann schon älter sein als 30. Zum Beispiel der Timotheus, der wird auch als junger Mann, als Jüngling oder junger Mann betitelt. Oder? Und Timotheus war aber zu der Zeit vom ersten Timotheusbrief mindestens schon über 30, auf alle Fälle, mindestens 35 oder mindestens 30 war er, weil er war ja ein Jüngling, er war schon so alt, dass er mit Paulus ziehen konnte damals, als er auf die zweite Missionsreise mitging. Das war in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahren. Und der Timotheusbrief aber ist erst nach den 60er Jahren geschrieben, oder? Das heißt, das sind 15 Jahre dazwischen. Wenn er 16 Jahre alt war, also mitzog, und plus 15 dazu, dann ist er schon 31. Er wird aber noch als Jugendlicher betitelt. Niemand verachtet eine Jugend. Von daher kann das sehr wohl sein, dass dieser Mann hier schon über 30 war. Der war ein Levit, hielt sich dort auf, und der Mann zog aus der Stadt aus Bethlehem Juda, um sich aufzuhalten. Und also, er kommt jetzt in dieses Haus, er hat seinen Platz verlassen, weil, das wissen wir nicht warum, aber wenn das Volk nicht mehr für die Leviten sorgt, wovon sollen die Leviten leben? Wenn Gott hatte das ja so geordnet, dass die Leviten vom Zehnten leben. Aber wenn das Volk Gottes nicht mehr sich nach Gottes Ordnungen richtet, dann gibt es keinen Zehnten mehr, oder? Und dann müssen die Leviten halt selber schauen, wie sie davon kommen. Und er geht jetzt auf Wanderschaft. Auf eigene Faust. Aber in Israel tut er ohnehin jeder, was seinen Augen recht dünkt. Gott ist nicht mehr König im praktischen Leben. Hier also auch bei dem Levit ist Gott nicht mehr König. Und Micha sagte zu ihm, woher kommst du? Und er sagte zu ihm, ich bin ein Levit aus Bethlehem, Juda. Und ich gehe hin, mich aufzuhalten, wo ich es treffen werde. Und Micha sagte zu ihm, bleibe bei mir und sei mir Vater und Priester. Also Vater, das ist hier Lehrer und Priester, ja, und im übertragenen Sinn ein Vater. Und ich gebe dir jährlich 10 Schekel Silber. Bitte schön, ich bezahle dich. Du hast ja Geldprobleme. Bitte schön, ich gebe dir jährlich 10 Schekel Silber und Ausrüstung an Kleidern und einen Lebensunterhalt. Und der denkt sich, ja, Kost und Logis und noch dazu Taschengeld dazu, das ist eine gute Sache. Und der Levit ging hinein. Ein gekaufter Priester. Menschliches Anstellungsverhältnis im geistlichen Dienst. Bezahlung für ein geistliches Amt. Anstatt Leben in der Abhängigkeit vom Herrn, wie die Leviten das sollten, gekaufte Priester. Und der Levit willigte ein, ich sage jetzt nicht, gibt es da heute sowas auch, ich sage das nicht, Und der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der junge Mann wurde ihm wie einer seiner Söhne. Und Micha weihte den Leviten, und der junge Mann wurde sein Priester und war im Hause Michas. Und Micha sagte, nun weiß ich, dass Jahwe mir wohl tun wird, denn ich habe einen Leviten zum Priester. Nun weiß ich, der Herr wird mich segnen. Ach, der Herr ist wunderbar, der wird mich jetzt segnen. Der wird mir wohltun. Jetzt habe ich sogar einen Leviten zum Priester. Nicht nur meinen Sohn, irgendwie ist er draufgekommen, ist vielleicht doch nicht so ideal, wenn es kein Levit ist. Vielleicht hat er doch ein schlechtes Gewissen gehabt. Jetzt hat er einen Leviten. Schreckliche Unwissenheit über die göttliche Einrichtung des Levitendienstes hier. Unwissenheit. Auch ein falsches Verständnis von Führung, oder? Er meint jetzt, der Herr hat ihm den Leviten zugeführt. Und das ist bestätigt, denkt er sich. Ja. Er liest nicht die Schrift. Ja. Auch hier kann man wieder 1:1 Lektionen draus ziehen. Wie ist das heute? Dieser gemietete Levit, erfahren wir später, war ein Enkel von Mose. In Kapitel 18, Vers 30, das ist immer noch der gleiche Mann. Dort heißt es, die Kinder Dan richteten sich das geschnitzte Bild auf und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Moses, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis auf den Tag der Wegführung oder was, ja, des Landes. Das wäre jetzt noch eine Aufgabe für unsere Spezialisten hier, könntet ihr nachschauen in der Nacht zwischen Traum und Schlaf, wie das ist mit diesem, was die Kommentare sagen zu Kapitel 18, Vers 30. Ob sie auch sagen, das ist der gleiche Mann, ob sie meinen, das sei dann eine Aussage für die anderen, die dann später kamen. Also das Jonathan, der Sohn des Gershom. Mir scheint, es ist genau der gleiche Mann. Dass dieser Mann, der hier der Levit ist, der nicht mit Namen genannt wird, dessen Name wird dann in Kapitel 18, Vers 30 genannt. Er heißt Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Moses. Es würde mich interessieren, was die verschiedenen Kommentare dazu sagen. Aber das bis morgen. Hier, ja, wenn dieser Mann also wirklich dieser Enkel von Mose ist, dann haben wir die wievielte Generation? Dritte Generation, gefährliche Generation, oder? Die das nicht mehr miterlebt haben, wo das alles eingeschlafen ist, weil sie nicht persönlich in Beziehung mit Jahwe stehen. Das ist die Gefahr. Das ist nicht automatisch so, aber die Gefahr ist da. Ja, wie war das mit der Leviteneinrichtung? Ich muss hier ein bisschen einen Exkurs machen. Ich habe leider keine Folie hier dazu, aber das ist ein wichtiger Exkurs über die Leviten. woher kommen denn überhaupt die Leviten? Da müssen wir jetzt ein bisschen zurückgehen ins Alte Testament, noch weiter zurück, in 2. Mose 12. Dort war davon die Rede, dass die Erstgeborenen, die Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht, gehört dem Herrn. Also alle Erstgeborenen gehören dem Herrn. Das ist Vers, oh, ich weiß nicht, welcher Vers. 2. Mose 12. Oder ist es 13? Kann mir jemand helfen? 13, Vers. Vers 2, danke. 2. Mose 13, Vers 2. Heilige mir alles Erstgeborene, alles, was den Mutterschoß durchbricht, unter den Söhnen Israels. An Menschen und an Vieh, es ist mein. Die Erstgeborenen gehören dem Herrn. Und dann später, in 4. Mose, Kapitel 3, lesen wir, dass die Söhne von Mose, Gersom, Kehat und Merari, hatten hier, ja, vielleicht sollten wir die Stelle lesen, 4. Mose 3, da werden diese verschiedenen Söhne Mose aufgeführt und die Dienste an der Hütte, also das sind ja alles Söhne Levis, ja, die Gersom, Kehat und Merari, das kommen alle aus der Familie Levi, Mose war ja auch aus der Familie Levi. Und die hatten hier also den Dienst an der Wohnung, an der Stiftshütte. Und da lesen wir dann in Vers 46, Vers 45, nimm die Leviten anstatt aller Erstgeborenen unter den Söhnen Israels. Aha, jetzt haben wir es. Die Israeliten sollten dem erstgeborenen Sohn dem Herrn geben. Ja? Und jetzt sagt er, aber ihr könnt anstelle der erstgeborenen Söhne, der Israeliten, nehmt ihr einfach die Leviten, hat Gott gesagt. Und mir sollen die Leviten gehören, mir, dem Herrn, Vers 45 am Ende. Mir sollen sie gehören. Und dann hat man die gezählt. Ja, wie viel waren das? In Vers 43 haben wir die. Alle männlichen Erstgeborenen nach der Zahl der Namen von einem Monat an und darüber nach ihren Gemusterten waren 22.273. 22.273. Und was die 273 betrifft, ja, also das heißt, die... das ist schon, in 4. Mose 3 ist schon nachher. Die Söhne Levis, warum hatten die Söhne Levis diesen besonderen Dienst? Die Söhne Levis waren ja die, die beim goldenen Kalb treu geblieben waren, oder? Mose hat gesagt, alles her zu mir, wer noch zum Herrn gehört, wer noch für den Herrn ist, oder? Da waren die ganzen Israeliten, haben sich um das goldene Kalb gesammelt und die Söhne Levis kamen zu Mose und die haben dann das Schwert gezogen und haben das Gericht ausgeführt und deshalb bekommen sie hier also einen besonderen Dienst. Sie dürfen im Heiligtum dienen. Hast du dich gefunden? Das war jetzt hat jemand die Stelle? 2. Mose 32, Vers 26. Mose stellte sich im Tor des Lagers auf und sagte, her zu mir, wer für Jahwe ist, und es versammelten sich zu ihm alle Söhne Levis, Und er sagte zu ihnen: So spricht Jahwe, der Gott Israels, legt jeder sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von Tor zu Tor im Lager und erschlagt jeder seinen Bruder und jeder seinen Freund und jeder seinen Nachbarn. Die Söhne Levis taten nach dem Wort Moses und vom Volk fielen an diesem Tag etwa 3000 Mann. Mose sagte: Weihet euch heute dem Herrn, ja jeder in seinem Sohn und in seinem Bruder, um heute Segen auf euch zu bringen. Dieser Vers: Weihet euch heute dem Herrn, jeder in seinem Sohn und in seinem Bruder, um heute Segen auf euch zu bringen. Das wäre hier also eine besondere Weihe, diese Leviten werden dem Herrn geweiht. Und dann hat man die Leviten Ja, gehen wir wieder zurück zu 4. Mose 3. Wir waren bei Vers 45, danke. Die alle Leviten, die gehören mir, Yahweh, mir, dem Herrn. Und was die Lösung der 273 betrifft, die von den Erstgeborenen der Söhne Israels überzählig sind, über die Leviten, so sollst du je 5 Schekel für den Kopf nehmen, nach dem Schekel des Heiligtums sollst du sie nehmen, 20 Gerah der Schekel. Also die männlichen Erstgeborenen waren 22.273 und 273 fehlten, oder? Da waren offensichtlich 22.000 waren vorhanden von den, ja, Vers 39. Entschuldigung, ich habe Vers 39, dort lesen wir, dass die Leviten 22.000 waren. Haben wir das?
Ja.
Und in Vers 43 lesen wir, dass die männlichen Erstgeborenen waren 22.273. Haben wir das? Das heißt, wir haben ein Minus von 273, oder? Denn für die männlichen Erstgeborenen muss jeweils ein Levit eintreten. Aber jetzt haben wir 273 Erstgeborene zu viel. Was machen wir jetzt? Ja? Und für diese, die jetzt zu viel sind, was die Lösung, die Auslösung der 273 betrifft, also die müssen jetzt ausgelöst werden. Das heißt, die müssen jetzt bezahlt werden. Für die muss jetzt bezahlt werden. Was muss man bezahlen? Na, für jeden Leviten muss man 5 Schekel für den Kopf. 5 Schekel pro Kopf. Nach dem Schekel des Heiligtums sollst du nehmen 20 Gerah der Schekel. Und das Geld sollst du als Auslösung der Überzähligen unter ihnen, Aaron und seinen Söhnen, geben. Also, das ist sehr interessant hier. Für die Überzähligen gibt es ein Lösegeld. Und das Lösegeld, das war 10-mal so viel wie das übliche Lösegeld. Es gab ja ein normales Lösegeld, das war ein halber Schekel. Da fehlt mir jetzt aber die Bibelstelle dazu. Man musste einen halben Schekel bezahlen, wenn man jemanden loslöst. Aber wenn man einen Leviten loslöst, muss man das 10-fache bezahlen. Die Leviten gehören dem Herrn. Jetzt wird das 10-fache bezahlt. Hier ist eine schöne Lektion für unser Leben. Wer gehört eigentlich dem Herrn, wenn wir erlöst sind durch Jesus Christus? Jesus hat uns gekauft. Jeder Christ gehört dem Herrn. Jeder Christ gehört dem Herrn. Und die normale Loslösung ist ein halber Schekel. Aber wenn du einer bist, der dem Herrn besonders gehört, wie die Leviten, ja, dann musst du das 10-fache bezahlen. Das heißt, wenn du kannst jetzt wählen. Entweder sagst du, ja, ich gehöre dem Herrn, oder du zahlst das 10-fache deines Lebens, den 10-fachen Wert von dir selber. Da kannst du für dich selber leben. Also du musst, zahl dich 10-mal, dann kannst du die Frau freikaufen vom Dienst für den Herrn Jesus. Du musst aber 10-mal dein Leben hergeben. Oder den 10-fachen Wert des üblichen Lebens. Schon interessant. 10-facher Wert. Also die Leviten waren ja wirklich ein besonderes Eigentum für den Herrn. Und wenn jetzt der Levit dem Herrn gehört, nicht sich selbst gehört, das ist jetzt seine Lebensaufgabe, nur für den Herrn da zu sein. Aber jetzt haben wir hier im Richterbuch, gehen wir zurück zum Richterbuch, jetzt haben wir den Verfall des Levitentums. Das, was früher den Leviten motiviert hatte, dem Herrn zu dienen, war nicht das Geld, sondern war, dass er die Tatsache, dass er dem Herrn gehört. Ich bin für den Herrn erkauft, ich gehöre dem Herrn. Aber jetzt ist das alles verschwunden, die Theokratie ist verschwunden. Jetzt denkt sich der Levit, ja, was soll ich machen? Ich brauche irgendwie einen Job. Und jetzt geht er herum und sucht sich jemanden, der ihn bezahlt. Und er macht mal aus dem Levitentum jetzt ein Geschäft daraus. Früher war das ein Dienst für den Herrn. Jetzt ist es ein Dienst ums Geld geworden. Da ist dieser Enkelsohn von Mose und kommt zu Micha und denkt sich, ja, das ist ein gutes Geschäft, das mache ich. Da lasse ich mich anstellen. Kennt ihr sowas? Im Neuen Testament, beziehungsweise in der Geschichte der Gemeinde Jesu? Paulus sagt, wir sollen kein Geschäft machen aus dem Evangelium. Also hier, der Levit gehört dem Herrn. Man kann nicht einen Levit mieten. Ja. Man kann nicht da irgendwo in eine Levitenstadt gehen und sagen, ich miete mir jetzt mal einen Levit. Das gab es nicht, aber in der Zeit der Richter gab es es schon. Wenn der Herr nicht mehr der Herr ist. Und Micha sagte zu ihm, bleibe bei mir und sei mein Vater und Priester und ich gebe dir jährlich 10 Schekel Silber und Ausrüstung an Kleidern und Lebensunterhalt. Ja. Jetzt bestimmt der Micha, was der Levit zu tun hat, oder? Und wenn der Levit ihm nicht passt, dann sagt der Micha, dann kriegst du aber keinen Lohn dieses Monat. Wer das Geld hat, der gibt den Ton an. Und so geht die ganze Heiligkeit des levitischen Priestertums geht verloren. Die ganze Heiligkeit des Levitendienstes geht verloren. In der Gemeinde Jesu ist das leider auch passiert. Die Heiligkeit des Dienstes geht verloren, wenn wir den Dienst für Geld machen. Und der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der junge Mann wurde ihm wie einer seiner Söhne, und Micha weihte den Leviten, und der junge Mann wurde sein Priester. Nun weiß ich, dass der Herr mir gut tun wird, denn ich habe einen Leviten zum Priester. Nur noch die Form bleibt und das Levitentum verfällt. Und wie es weitergeht, morgen. Kapitel 18 dann morgen und die restlichen Kapitel. Wir schließen ab mit Gebet, wenn jemand von uns betet. Amen.